Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Grundlagenfolge, diesmal zum Thema Kant und seiner sogenannten Pflichtethik. Ja, wir feiern weiterhin das 300. Jubiläumsjahr. Kant ist 300 Jahre alt geworden und das ist ein guter Anlass, um einmal über seine sogenannte Pflichtethik zu sprechen, insbesondere über seinen berühmt-berüchtigten kategorischen Imperativ oder zunächst allgemeiner über Moral, also das, was wir tun sollen, was wir oft für gut, böse, gerecht oder ungerecht halten. Wie immer gilt bei diesen Grundlagenfolgen, sie sollen einen niedrigschwelligen Einstieg in ein bestimmtes Thema bieten und liefern damit eben auch immer nur einen groben Überblick über bestimmte Themen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf ein bestimmtes Thema und einige wenige Aspekte, was man natürlich immer mit Vorsicht genießen muss, aber für eine erste Annäherung ist das nun mal der Fall. Kommen wir zu Kant. Zum Einstieg ein biografischer Rahmen. Kant war ein deutscher Philosoph der Aufklärung, Universalgelehrter und im Grunde einer der wichtigsten Philosophen überhaupt, prägend für die Neuzeit bis heute. Er verbrachte sein gesamtes Leben von 1724 bis 1804 lückenlos im preußischen Königsberg, also heutiges Kaliningrad. Mit ihm beginnt eine zentrale Wende in der Geschichte des europäischen Denkens, weil er auf die uralte Frage, was man eigentlich wissen kann, eine sehr systematische und überzeugende Antwort entwickelt hat. Bekannt ist er in der breiteren Öffentlichkeit für sein Werk Kritik der reinen Vernunft, in den letzten Jahren aber auch für den Rassismus, der in Teilen seines Werkes zu finden ist, vor allem aber für den sogenannten kategorischen Imperativ, von dem so manch einer schon einmal gehört haben könnte. Kehren wir kurz nochmal zum Begriff der Pflichtethik zurück, der den Titel dieser Folge bildet. Dieser Begriff ist etwas irreführend, weil jede Ethik und Moral, indem sie mit Normen zu tun haben, also mit dem, was Sollensforderungen betrifft, ja automatisch Pflichten formuliert, also etwas, was wir eben tun sollen. Aber diese Bezeichnung hat sich nun einmal durchgesetzt und wenn man über Kants ethische Theorie spricht, nennt man diese oft einfach Pflichtethik oder auch Deontologie. Aber warum heißt sie so? Das haben wir in der 11. Folge dieses Podcasts den Philosophen Tim Henning gefragt.
Der zugrunde liegende griechische Ausdruck, der thematisiert einfach Pflicht. Ne? Und Kants Ethik wird oft auch eine Pflichtethik genannt. Ich finde das nicht so wahnsinnig erhellend zunächst mal, muss man sagen, weil auch alle anderen Ansätze, auch konsequenzialistische Ethiken, formulieren ja Pflichten und nehmen die auch ernst. Aber wenn man von einer deontischen oder oft heißt es auch von einer deontologischen Ethik spricht, dann ist das ein Hilfsbegriff, mit dem oft nur ausgedrückt wird, dass es keine konsequenzialistische Ethik ist. Also die Familie der deontologischen Ethiken, das ist oft das, was übrig bleibt, wenn man von den Konsequenzialisten absieht. Und damit wird einfach gesagt, dass es unter Umständen in einer Ethik wie derjenigen Kants sein kann, dass sich der moralische Status meiner Handlung nicht oder nicht nur an ihren Konsequenzen entscheidet.
Ja, Konsequenzen und Utilitarismus sind ein wichtiges Stichwort, denn Kants Ethik, die auf einem ethischen Formalismus basiert, wird einer anderen ethischen Theorie, nämlich dem Utilitarismus, in der Regel gegenübergestellt. Sie schließen sich gewissermaßen aus. Der Philosoph Wolfgang Röth beschreibt den ethischen Formalismus Kants wie folgt.
Zitat: Kant wollte begreiflich machen, wie moralisches Sollen, in Klammern sittliche Pflicht, möglich ist. Dabei ging er davon aus, dass der moralische Wert von Handlungen nicht von ihren Folgen abhängen kann, wie der Utilitarismus, in Klammern beziehungsweise Konsequenzialismus, meint, sondern nur von der die Handlung leitenden Gesinnung. Zitat Ende.
Gehen wir das einmal Schritt für Schritt durch. Wenn wir darüber nachdenken, was moralisch richtig und falsch ist, neigen wir oft dazu, die Konsequenzen unseres Handelns vorausblickend zu untersuchen. Was würde passieren, wenn ich so oder so handle? Wem würde ich schaden und so weiter? Das sind dann die Fragen, die wir uns dabei stellen. Neben der von Kant ausgearbeiteten Position führt dieser Gedanke zu einem weiteren Theoriegebäude der Ethik, nämlich eben dem Utilitarismus. Der Utilitarismus betont die kalkulierte Maximierung von Lust bzw. Freude sowie die Minimierung von Leid in Hinblick auf alle Beteiligten einer betrachteten Gruppe in einem spezifischen Kontext. Moral stellt uns Forderungen, was wir tun sollen. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass Moral etwas ist, das sich heute oder morgen oder an einem anderen Ort der Welt nicht einfach ändern kann, dann handelt es sich hier um ein objektives Sollen. Und genau das tut Kant. Er geht von diesem objektiven Sollen aus und das heißt, er muss nach objektiven moralischen Kriterien suchen und wendet sich von der Idee eines Nutzens, von Handlungen und ihrer Konsequenzen ab. Diese führen nämlich zum Problem, sich mit dem reinen Motiv, moralisch zu handeln, zu vermengen und somit das, was moralisches Handeln auszeichnet, abzuwerten. Eigentlich würden wir dann nicht das Richtige tun, weil es richtig ist, sondern weil es uns einen Vorteil bringt und das kann natürlich nicht sein. Denn fallen moralische Handlungen im Sinne des Utilitarismus mit der Maximierung von Lust und der Minimierung von Leid zusammen, dann ist nicht zwingend klar, ob wir tatsächlich immer moralisch handeln. Schließlich zeichnet sich moralisches Handeln vor allem dadurch aus, dass es die Absicht mit sich führt, in einer bestimmten Situation das moralisch Richtige zu tun, auch wenn es uns aus praktischer Sicht oft schwerfallen kann, dies umzusetzen oder auch zu wollen. Klar ist, dass zum Beispiel eine hilfeleistende Person schwerlich moralisch handelt, wenn ihr Ziel eigentlich lautet, durch das Helfen den eigenen Nutzen zu maximieren. Nicht zuletzt angetrieben durch solche und ähnliche Herausforderungen an die Begründung moralischer Prinzipien, richtet sich Kants Ansatz auf eine Ethik frei von allen psychologischen oder kulturellen und überhaupt empirischen Faktoren. Das heißt also, dass es ihm nicht darum geht, was Menschen zum Beispiel motivieren könnte, was sie also zu bestimmten Verhaltensweisen antreibt.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify oder Apple Podcast bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Unser Podcast finanziert sich nur durch Spenden. Wie du uns finanziell unterstützen kannst, erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's.
Das heißt, wir können für den ersten Schritt zusammenfassen, dass Kant sich von allen anderen ethischen Theorien, vor allem aber von dem Utilitarismus, in entscheidenden Aspekten abwendet. In der Bestimmung von Aussagen darüber, was geboten, verboten und erlaubt ist, richtet er sich auf die Kriterien der Allgemeinheit und Rationalität mit dem Ziel, Gesetzmäßigkeiten in Fragen der Moral zu begründen. Um moralische Gesetze ausfindig zu machen, müssen wir also die Frage stellen, was uneingeschränkt gut ist, also allgemein und nach rationalen Kriterien. Gleich zu Beginn seiner Schrift Grundlegung zur Metaphysik der Sitten antwortet Kant darum auf die Ausgangsfrage, was als moralisch uneingeschränkt gut zu verstehen sei. Zitat: Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Zitat Ende. Weder die Konsequenzen einer Handlung noch die daraus resultierenden Beiträge für die Glückseligkeit zugunsten des Handelnden dürfen also eine Rolle bei der Beurteilung einer Handlung als moralisch oder unmoralisch spielen. Kant ist somit durch und durch der Gesinnungsethik verpflichtet. Seine Grundthese hat Henning für uns wie folgt zusammengefasst.
Der Grundgedanke in Kants Ethik, das formuliert er selber ganz gut, ist der, dass man in seinen Entscheidungen keine Ausnahme aus sich machen darf. Also wenn ich bestimmte Handlungsoptionen vor mir habe und mich frage, was ich zu tun habe und welche Gründe dafür und dagegen sprechen, dann muss ich darauf achten, dass ich nichts für mich in Anspruch nehme, was ich nicht allen anderen Entscheidungsobjekten auch zubilligen könnte. Es darf nichts an meiner Handlung voraussetzen, dass andere sich anders entscheiden an dieser Stelle. Das ist sozusagen Kants Idee, ne? Und er formuliert es dann in etwas großen Worten, die viele Leute ziemlich in die Irre geführt haben, die aber eigentlich nichts weiter formulieren als diesen Grundgedanken. Er sagt, die Maxime meines Handelns, und das ist einfach das, was ich vorhabe und meine Gründe dafür, die muss so sein, dass sie Gesetz sein könnte. Ne? Das heißt, es müsste Gesetz sein können, dass jeder in dieser Situation sich aus diesen Gründen so entscheidet. Ne? Wenn das nicht gilt, dann mache ich was, was irgendwie nur als Ausnahme oder nur im Einzelfall möglich ist. Und dann nehme ich mir für mich etwas heraus, was ich anderen nicht zugestehen könnte.
Und nochmal in Kants Worten, weil es so schön ist.
Zitat: Der gute Wille ist die Handlungsabsicht eines reflektierenden Subjekts, das mit seinen Begierden ringen muss, um das moralisch Richtige zu tun. Weil der Mensch als unvollkommenes vernünftiges Wesen, weil sinnlich vernünftiges Wesen nicht immer so handelt, wie es ihm die Vernunft gebietet, stellt das moralische Gesetz für den Menschen einen Imperativ dar, den er aus Pflicht befolgen muss. Zitat Ende.
Aber versuchen wir nun einmal dahinter zu kommen, was das alles eigentlich konkret heißen mag. Dafür müssen wir uns die Begriffe Wille, Maxime und Gesetz einmal genauer anschauen. Der zentrale Begriff Wille ist für Kant synonym mit dem vernünftigen Vermögen in der Form der sogenannten praktischen Vernunft, welche, Zitat, die Fähigkeit des Menschen meint, sein Handeln unabhängig von sinnlichen Bestimmungsgründen, das heißt Trieben, Bedürfnissen und Leidenschaften, Empfindungen des Angenehmen und Unangenehmen zu wählen. Zitat Ende. Warum ist der Begriff Wille so wichtig für Kant? Kant möchte nun einmal zeigen, dass ein guter Wille, also das, was wir uneingeschränkt gut und moralisch richtig finden, genau dort vorliegt, wo jemand aus Pflicht handelt. Der gute Wille schließt also den Pflichtbegriff ein und ermöglicht Kant die Überleitung zu diesem. Die beiden Begriffe Maxime und Gesetz sind Gegenpole, die unter dem Schirm des Willens und der Pflicht fallen. Immer dann, wenn wir handeln, so erheben wir Kant zufolge eine sogenannte Maxime als subjektiven Handlungsgrundsatz, der unseren Willen ausdrückt. Diese Handlungsgrundsätze sind meist von Neigungen bestimmt und keinesfalls durch vernünftige Überlegung. Auf der anderen Seite steht das Gesetz als objektiver Grundsatz der praktischen Vernunft, der dem Menschen sagt, wie er tatsächlich handeln soll und eben nicht nur, so wie es alle Maximen tun, wie er aus subjektiver Motivation heraus handeln will. Kant fasst es selbst wie folgt zusammen.
Zitat: Maxime ist das subjektive Prinzip zu handeln und muss vom objektiven Prinzip, nämlich dem praktischen Gesetze, unterschieden werden. Jene enthält die praktische Regel, die die Vernunft den Bedingungen des Subjekts gemäß, öfters der Unwissenheit oder auch den Neigungen desselben, bestimmt und ist also der Grundsatz, nach welchem das Subjekt handelt. Das Gesetz aber ist das objektive Prinzip, gültig für jedes vernünftige Wesen und der Grundsatz, nach dem es handeln soll. Das ist ein Imperativ. Zitat Ende.
Wir erkennen also, dass sich hier ein bestimmter roter Faden von einem Begriff zum nächsten entlangzieht. Von den Begriffen Wille, Maxime und Gesetz gelangt Kant also jetzt zum nächsten großen Baustein, den sogenannten Imperativen. Imperative sind schlicht gesagt handlungsvorschreibende Aussagen wie »Du sollst X tun«, also genau das, was Moral eigentlich ist, Sollensaussagen. Nicht alle Imperative sind jedoch gleich. Kant untersucht zunächst die Form sogenannter hypothetischer Imperative, die uns Henning wie folgt erklärt.
Hypothetische Imperative, würde man sagen, gibt es bei Kant eigentlich viele und das sind die meisten Imperative, mit denen wir so umgehen. Übrigens mit einem Imperativ meint Kant meistens etwas, was gar keine imperativische Form im grammatischen Sinne hat, sondern einfach Sollensaussagen. Immer wenn wir einander sagen, was wir tun sollten oder was besser wäre oder was ratsam wäre und dergleichen, dann äußern wir in Kants Diktion Imperative. Dass die meisten davon hypothetisch sind, heißt einfach nur, dass die meisten implizit oder explizit Bezug nehmen darauf, dass ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Das heißt, da steht im Hintergrund, das solltest du tun, Klammer auf, sofern du dieses und jenes Ziel erreichen willst. Das macht ein Imperativ oder eine Sollensaussage zu einem oder einer hypothetischen. Ein kategorischer Imperativ, und davon gibt es laut Kant letztlich nur einen, das ist eine Sollensaussage, die einfach so gilt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob das, was da gesollt ist, irgendeinem Ziel zuträglich ist. Also, ne, ein kategorischer Imperativ wäre eine, der einfach etwas fordert und damit basta, sozusagen. Bei jedem hypothetischen Imperativ habe ich die Möglichkeit, mich dieser Sollensforderung zu entziehen, indem ich das Ziel zum Beispiel in Frage stelle. Das heißt, wenn ich das Ziel einklammere oder von mir weise, dann ist auch direkt das Sollen passé. Und genau diese Möglichkeit gibt ein kategorischer Imperativ einem nicht. Der interessiert sich sozusagen nicht für Ziele und ob ich bestimmte Ziele vertrete oder nicht, sondern der will einfach was von mir.
Ein Beispiel für einen hypothetischen Imperativ wäre, wenn du Kant verstehen willst, musst du viel Kant lesen. In diesem Imperativ steckt eine Bedingung, die der Handlungsanweisung vorausgeht. Diese Form von Imperativ nennt Kant deshalb hypothetisch, weil sie abhängig von bestimmten Zielen sind, die man verfolgen kann oder eben auch nicht. Die hypothetischen Imperative können aber niemals ein allgemeines Gesetz sein, da sie ja gerade auf empirischen Gegebenheiten aufbauen und keine allgemeinen und verbindlichen Kriterien darstellen. Schließlich könnte ich auch einfach keine Lust haben, Kant zu verstehen. Was sollten wir dann tun? Der Imperativ würde dann also zusammenbrechen und als moralisches Gesetz taugt er dann nichts. Aber wir lernen aus diesem Beispiel etwas sehr Wichtiges. Wenn ich einen hypothetischen Imperativ für mich gelten lasse, dann muss ich ihn auch rationalerweise für andere gelten lassen. Wie sollte ich mich denn sonst selbst daran halten können? Es kann also keine Double Standards geben, indem wir also bestimmte subjektive Maximen zum Prinzip unseres eigenen Handelns erheben, sind wir automatisch daran gebunden, diese insgesamt auch als mögliche Prinzipien des Handelns anderer Personen anzuerkennen. Um das nochmal an diesem einen Beispiel klarzumachen, wenn du Kant verstehen willst, musst du viel Kant lesen. Wenn ich das als sinnvollen Grundsatz anerkenne und eine andere Person auch sagt, naja, ich will auch Kant verstehen, also diese Bedingung akzeptiert, dann kann ich schlecht einwenden, dass diese Person jetzt nicht auch viel Kant lesen soll, wie ich es eben tue. Also ich kann diesen Grundsatz nicht für mich aufrechterhalten, unter derselben Bedingung und einer anderen Person absprechen. Das führt uns zum Argument hinter dem Sittengesetz. Der Startpunkt ist die Frage, wo der moralische Wert einer Handlung liegt. Laut Kant können wir uns diesen, wie Henning es in seinem Buch Kants Ethik eine Einführung sagt, Zitat, nur dort denken, wo Handelnde eine bestimmte Art von Motivation aufweisen, die Kant guter Wille nennt. Zitat Ende. Dieser gute Wille besteht nun genau dann, wenn wir aus Pflicht heraus handeln, aber nicht aus irgendeiner Pflicht, sondern aus der Pflicht des fundamentalen Moralgesetzes. Aber wie sieht dieses Moralgesetz denn jetzt aus? Hierfür müssen wir uns nochmal die Struktur von Imperativen genauer anschauen. In Kants Ethik kreist das im Mittelpunkt, was der praktischen Vernunft ohnehin wesentlich ist, nämlich jene Forderung, dass die Gründe unseres Handelns verallgemeinerbar sein müssen, also prinzipiell auch für andere gelten können müssen, wie ich eben in dem Beispiel erklärt habe. Handle ich also basierend auf einer bestimmten Maxime, so muss ich einsehen, dass natürlich auch andere Personen dieselbe Maxime als Grundsatz ihres Handels wählen können. In diesem Gedanken liegt eine besondere Struktur verborgen, nämlich die strikte Forderung aus sich selbst und den eigenen Handlungen keine Ausnahme zu machen. Verbindet man nun diese Forderung mit der Ausrichtung auf den guten Willen als einzigen moralischen Maßstab, so ergibt sich ein besonderer Imperativ, nämlich der kategorische Imperativ. Unmoralisches Handeln liegt nun genau dann vor, wenn die gewählte subjektive Maxime zusammen mit ihrer Absicht, die zum Maßstab meines eigenen Handelns wird, notwendig nur als Ausnahme gelten kann. Das heißt, sie ist nicht verallgemeinerbar, ich nehme mir etwas heraus, was ich anderen nicht zugestehen kann. Auf der anderen Seite ist moralisches Handeln ein solches, das mit dem kategorischen Imperativ Hand in Hand geht, der sich als Produkt der obigen Forderung ergibt. Zitat: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Zitat Ende. Dieses Argument hat die Philosophin Annemarie Pieper in ihrer Einführung in die Ethik nochmal genauer zusammengefasst. Hierzu ein längeres Zitat.
Zitat: Kant hat als erster die transzendentale Methode zum Prinzip seines Philosophierens erhoben und in die Ethik angewandt. Ausgehend von der alltäglichen moralischen Erfahrung, die jener aus seiner eigenen Praxis gewonnen hat und derer er sich in der Form von Sollensforderungen bzw. Geltungsansprüchen bewusst ist, fragt Kant nach dem Grund für dieses immer schon in gewisser Weise anerkannte Faktum des Sittengesetzes. Ihm geht es dabei nicht um eine empirische Erklärung dafür, warum man dieses soll, jenes nicht soll, sondern um eine Begründung des moralischen Sollens schlechthin, warum der Mensch überhaupt moralisch und nicht vielmehr nicht moralisch handeln soll. Zitat Ende.
Diese Begründung des moralischen Sollens erklärt Pieper dann wie folgt.
Zitat: Die transzendentale Begründung zieht somit auf einen Grund, der Moralität begründet und sie als konstitutiv für die menschliche Praxis insgesamt erweist. Kant rekonstruiert diesen Grund als das Prinzip der Freiheit und Freiheit bestimmt er als Autonomie, vom griechischen Autos, selbst, Nomos, Gesetz. Als Grund des moralischen Sollens wird ein autonomer Wille begriffen, der sich selbst aus Freiheit und um der Freiheit willen ein Gesetz gibt, an das er sich unbedingt bindet. So artikuliert sich Freiheit im Sittengesetz, dessen oberste Regel Kant im kategorischen Imperativ formuliert. Dieses unbedingte Gebot fordert, prüfe jeden Grundsatz, jede Norm, nach der du handeln willst, darauf hin, ob du wollen kannst, dass jeder sie als Grundsatz oder Norm seines Handelns anerkennt und befolgt. Freiheit realisiert sich nur als Freiheit im Verbund mit anderer Freiheit und als Anerkennung anderer Freiheit. Zitat Ende.
Nach dieser zugegeben doch etwas anspruchsvolleren Herleitung des kategorischen Imperativs nach Kant sollten wir uns jetzt die Frage stellen, wie das eigentlich in der Anwendung aussehen kann. Es ist nämlich nicht ohne weiteres einleuchtend, wie der kategorische Imperativ in die Anwendung übergehen soll. Wie können wir richtige Handlungen im moralischen Sinn nun eigentlich identifizieren? Dazu ein letztes Mal Henning.
Also Kant deduziert eine ganze Menge Folgerungen aus seinem kategorischen Imperativ. Wie gesagt, streng genommen glaubt er, es gibt nur einen, aber alles das, was der impliziert, lässt sich natürlich auch im Plural als eine Vielzahl kategorischer Imperative verstehen. Na, Kant glaubt zum Beispiel, dass es ein striktes Verbot gibt, zu lügen. Er glaubt, Lügen ist genau so ein Fall, in dem gilt, dass man eigentlich eine Aussage aus sich macht. Wenn man jemanden belügt, also mit Worten täuscht, dann baut man darauf, dass man sich in einem Kontext befindet, in dem Leute einander eigentlich beim Wort nehmen. Ich kann dich zum Beispiel nur belügen, weil du zunächst mal geneigt wärst, mir zu glauben. Und das bist du nur deshalb, weil wir alle einander nicht ständig belügen. Deswegen ist jetzt eine einzelne Lüge von mir etwas, das sozusagen notwendig parasitär wäre gegenüber einer Praxis, die anders funktioniert. Das ist etwas, was nur manchmal geht und was ich nur für mich wollen kann, wo ich darauf bauen kann, dass alle anderen es anders machen. Deswegen sagt Kant, sind Lügen sozusagen per se und immer moralisch problematisch. Und es gibt ganz viele andere Fälle. Besondere Paradefälle für Kant sind eben immer welche, bei denen klar ist, dass man irgendwie, in der Spieltheorie spricht man vom Schwarzfahren. Man nutzt aus, dass alle Leute sich an eine bestimmte Praxis halten und profitiert davon, hält sich aber selber nicht daran. Ein sehr gutes Beispiel für dieses Schwarzfahren im technischen Sinne ist tatsächlich das Schwarzfahren. Ich fahre in der U-Bahn mit, kaufe mir kein Ticket und nutze dabei ein Verkehrsmittel, das es nur deswegen gibt, weil alle anderen oder zumindest die meiste Zeit Tickets kaufen. So, das sind alles Handlungen, die diese Struktur haben, sozusagen darauf zu bauen, dass die anderen es anders machen. Genau genommen, glaubt Kant, muss ich mich gar nicht nach irgendwelchen kontingenten empirischen Umständen richten. Kant glaubt, dass das letztlich eine rein gedankliche Angelegenheit ist. Ich sehe mir also an, was ich vorhabe und aus welchen Gründen ich es tun würde. Das wäre eben diese besagte Maxime. Und Kant sagt, ich muss mich dann gar nicht konkret fragen, ob dabei etwas Nützliches resultiert, wenn alle nach dieser Maxime handeln oder ob mir das gefallen würde, wenn alle das machen, sondern Kant glaubt, dass wir es hier letztlich mit einem geradezu logischen Kriterium zu tun haben. Es darf nicht unmöglich sein, dass alle nach dieser Maxime handeln. Und diese Art von Unmöglichkeit, sagt Kant, die funktioniert wirklich nach so einem Widerspruchskriterium. Ich muss einfach prüfen, ob ich mich irgendwo in begriffliche Ungereimtheiten verwickle, wenn ich mir denke, dass alle das so machen, wie ich es tue.
Im Grunde dient der kategorische Imperativ also gar nicht dazu, moralische Forderungen aufzuspüren. Er ist, wie Wolfgang Röth schreibt, Zitat, kein Prinzip der Normbegründung, sondern ein Prinzip der Ausschaltung unsittlicher Maximen. Maximen können nicht moralisch sein, wenn beim Versuch, sie zu verallgemeinern, ein Widerspruch auftritt. Zitat Ende. Der kategorische Imperativ ist also eher ein Prüfverfahren für unsere Maximen. Auf diese Weise können wir zwar nie positive Bestimmungen moralischen Handelns finden, dagegen aber immer Maximen aussortieren, die dem Kriterium der Universalisierbarkeit nicht genügen. Ob eine Maxime ein allgemeines Gesetz sein kann, entscheidet sich laut Kant am Auftreten zweierlei Arten von Widersprüchen, die beim Versuch der Verallgemeinerung einer Maxime offensichtlich werden können. Da wäre erstens ein Widerspruch im Denken. Eine Maxime ist dann verboten, wenn sie als Gesetz in einer Welt zu einem logischen Widerspruch in sich selbst führt. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich, sich diese Maxime verallgemeinert zu denken. Und da wäre zweitens ein Widerspruch im Wollen. Eine Maxime ist dann verboten, wenn sie als Gesetz in einer Welt dazu führt, dass der Wille dieser Maxime sich selbst verhindert. Das heißt, die Verallgemeinerung dieser Maxime führt dazu, dass sie sich selbst eigentlich auflöst. Der erste Widerspruch liegt etwa im bereits erwähnten Lügenbeispiel vor. Laut Kant liegt hier ein Widerspruch im Denken vor. Eine Welt, die es zum allgemeinen Gesetz hätte, prinzipiell immer mit vorgetäuschten Versprechen zu lügen, würde dadurch das Konzept des Versprechens als solches aufheben. Es würde so etwas wie ein Versprechen gar nicht mehr geben und folglich könnte man auch niemanden mehr belügen. Die Maxime widerspricht sich also selbst.
Zitat: Denn die Allgemeinheit eines Gesetzes, dass jeder, nachdem er in Not zu sein glaubt, versprechen könne, was ihm einfällt, mit dem Vorsatz, es nicht zu halten, würde das Versprechen und den Zweck, den man damit haben mag, selbst unmöglich machen, indem niemand glauben würde, dass ihm was versprochen sei, sondern über alle solche Äußerungen als eitles Vorgeben lachen würde. Zitat Ende.
Beim Widerspruch im Wollen hingegen liegt eine Auflösung der Maxime vor, würde man sie umsetzen. Das Wollen können bezieht sich also strikt auf die Übereinstimmung einer verallgemeinerten Maxime mit sich selbst und ihrer eigenen Aufrechterhaltung. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass das Wollen können gar nicht danach fragt, ob wir es gut finden würden, dass jede Person so handelt oder die Welt aus unserer Sicht ein guter Ort wäre, also ob man es in diesem Sinne will. All das würde bloß von Neigungen abhängen, die in einer rationalen Begründung der Moral natürlich nichts verloren haben. Natürlich fehlen in dieser kurzen Annäherung an Kants Ethik noch viele Aspekte. Konkrete Beispiele, der Begriff der Würde, der bei Kant ganz wichtig ist, außerdem noch ein genauerer Blick auf das Thema Freiheit und Autonomie, ebenso wie die Fragen nach Pflicht und Rechten. Das alles wäre Stoff für eine zweite und dritte Folge zu Kant, also wenn dir diese Grundlagenfolge gefallen hat, lass es uns wissen, hinterlasse einen Kommentar, eine Bewertung und schicke uns deine Fragen, Anmerkungen und Wünsche für kommende Folgen. Kommen wir nun also zur Zusammenfassung. Was ist Pflichtethik? Kant ist Vertreter eines sogenannten moralischen Rationalismus. Dies bedeutet, dass laut Kant alle im moralischen Sinn beurteilten Handlungen mit moralischen Wahrheiten korrespondieren, die stets allgemeine Vernunftwahrheiten sein müssen. Innerhalb der normativen Ethik erhebt Kant den Anspruch, lediglich solche Forderungen zuzulassen, die durch reine Vernunft begründet werden können. Auf diesem Weg werden aus der Vielzahl aller möglichen Forderungen genau jene herausgefiltert, die als allgemeine Gesetze gelten können. Ein zentraler Gedanke in Kants Philosophie. Kant wendet sich also von anderen ethischen Theorien, vor allem dem Utilitarismus, in entscheidenden Aspekten ab. In der Bestimmung von Aussagen darüber, was geboten, verboten und erlaubt ist, richtet er sich auf die Kriterien der Allgemeinheit und Rationalität, mit dem Ziel, Gesetzmäßigkeiten in den Fragen der Moral zu begründen. Um moralische Gesetze ausfindig zu machen, müssen wir uns also die Frage stellen, was uneingeschränkt gut ist, und das ist nach Kant nur der gute Wille. Er entwickelt darauf ein Argument, das in den moralischen Sollensansprüchen eine allgemeine Struktur verwendet, um ein moralisches Gesetz zu bestimmen, nämlich das Prinzip der Verallgemeinerbarkeit. In Sachen der Moral darf man aus sich selbst also keine Ausnahme machen, und das ist die Form des Sittengesetzes. Zitat: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Zitat Ende. So lautet eine mögliche Formulierung des sogenannten kategorischen Imperativs. So viel erstmal für einen groben Einstieg in das Thema Pflichtethik. Wenn du mehr über Philosophie und angrenzende Disziplinen lernen willst, vergiss nicht, unsere anderen Formate in diesem Podcast zu erkunden. Von unseren Interviews mit PhilosophInnen bis zu unserem Format Peripher, in dem wir über Randgebiete der Philosophie sprechen. Fürs Erste bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Dir hat die Episode gefallen?
Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen.
Unser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes.
Danke und bis zur nächsten Folge.